Ich lese die Schriftlesung für die Predigt und zwar lese ich aus Kolosser 2, die Verse 1 bis 15. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine Bibel-App, dann dürft ihr sie gerne aufschlagen. Wir werden uns jetzt von anschließend Vers zu Vers in der Bibel bzw. mit den Versen beschäftigen. Ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch kämpfe, auch um die Gemeinde in Laodicea und um all die anderen, die mich persönlich noch gar nicht kennen. Ja, ich setze mich dafür ein, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe zusammenhält. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit ihr euch von niemandem durch wohlklingende Worte auf einen falschen Weg bringen lasst. Zwar bin ich weit weg von euch entfernt, aber im Geist bin ich mit euch allen verbunden. Ich bin glücklich, wenn ich sehe, wie fest ihr zusammensteht und wie unerschütterlich ihr an Christus glaubt. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Und passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauung und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht. Aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittene, nicht durch eine äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, die ihn von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Amen. Zuallererst lesen wir, dass Paulus diesen Abschnitt im Gefängnis schreibt. Das ist nicht eine leichte Randnotiz, das gibt sogar jedem Satz sein eigenes Gewicht. Seine Wege sind eng geworden, er kann ja nicht mehr reisen, er kann nicht in diese Gemeinden gehen, er kann nicht vor Ort eingreifen, wenn irgendetwas schief läuft. Und genau aus dieser Lage heraus schreibt er: Ich will nämlich, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Und Paulus redet hier von einem Kampf. Dieses Wort ist eigentlich sogar noch viel zu klein gewählt. Er meint ringen. Diese Menschen lassen ihn nicht kalt, selbst aus dem Gefängnis heraus. Er trägt sie vor Gott, er ringt um sie. Seine Hände sind begrenzt, aber sein Herz, das arbeitet immer noch für die Menschen. Seine Füße können nicht zu ihnen gehen, aber seine Gebete gehen zu Gott. Und Paulus zeigt uns schon in den ersten Abschnitt etwas, das wir immer wieder leicht übersehen. Geistlicher Dienst besteht nicht nur darin, was andere sehen. Predigt, Musik, Gespräche, Leitung, ja, das ist alles wichtig. Aber es gibt Kämpfe, die im Verborgenen geführt werden und trotzdem mehr Gewicht haben als manches, was wir in der Öffentlichkeit sehen. Vielleicht musst du das gerade hören, weil es gibt Menschen, die denken, dass sie erst dann etwas Sinnvolles tun, wenn andere es sehen. Und Paulus macht was anderes sichtbar in diesem Text. Ein Mensch kann gebunden sein und doch geistlich kämpfen. Ein Mensch kann in einem kleinen Raum sitzen und vor Gott mehr tragen, als alle anderen überhaupt ahnen können. Denn manche Kämpfe werden nicht mit Fäusten geführt. Manche Kämpfe werden auf den Knien ausgetragen. Und genau so kämpft Paulus hier. Von dort aus sagt er, warum sein Herz überhaupt ringt. Er will, dass ihre Herzen ermutigt werden und dass sie sich alle in Liebe zusammenschließen und zur vollen Gewissheit des Verständnisses gelangen, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christus. Paulus beginnt hier also beim Herzen, beim nichts anderem, beim Herzen. Das ist kein Zufall, denn eine Gemeinde oder ein Mensch verliert nie seine Mitte zuerst an der Oberfläche. Der Verlust beginnt innen. Ein Mensch kann an seinem Platz sitzen, er kann mitsingen, er kann mit den anderen Christen mitgehen, er kann freundlich wirken und trotzdem vor Gott nicht ruhig sein. Er kann im selben Raum sein wie alle anderen, aber innerlich ganz woanders. Und vielleicht kennst du das ja auch. Du bist körperlich da, aber dein Herz ist voll mit anderen Dingen. Mit dem Streit vielleicht von gestern, mit einer offenen Rechnung, mit der Zukunftsangst. Vielleicht befindest du dich im Studium und hast Druck, Sorgen im Job, mit dem Gedanken, was andere über dich denken. Man kann im Gottesdienst sitzen und gleichzeitig von innen her komplett zerrissen sein. Paulus weiß das. Deshalb greift er nicht zuallererst nach äußeren Dingen, die dich von außen beschäftigen. Er ringt um Herzen. Er ringt um Herzen, die Christus festhalten. Und er ringt um Liebe. Auch das gehört immer wieder in die Mitte. Eine Gemeinde kann viel von Wahrheit reden, aber dabei sich im Ton vergreifen, im Umgang und im Herzen zeigen, dass Christus dort nicht wirklich regiert. Auf der anderen Seite kann eine Gemeinde richtig freundlich wirken, richtig offen wirken und weich wirken und gerade dadurch auch ihren inneren Halt verlieren. Und Paulus will weder die kalte Korrektheit oder noch eine verschwommene Herzlichkeit. Er will eine Gemeinde, die immer in Christus verwurzelt ist und darum in Liebe zusammenlebt. Und dann spricht er von voller Gewissheit. Was ist das? Ich finde das sehr kostbar. Paulus will keine Christen, die innerlich dauernd nach etwas suchen, als würde ihnen immer noch etwas fehlen in ihrem Leben. Er will, dass sie zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes kommen. Und dann nennt er keinen besonderen Plan, keine Methode, keinen Trick, keine höhere Stufe, sondern Jesus. Dort läuft alles zusammen. Darum schreibt er im nächsten Vers, in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Einer der schönsten Sätze im ganzen Evangelium. Dieser Satz trägt den ganzen Abschnitt. Paulus sagt damit nicht, dass Jesus wichtig ist und später etwas anderes dazukommen muss, damit es noch besser ist. Er sagt auch nicht, dass Christus für den Anfang ganz gut ist und man für die Reife an einer anderen Stelle anlegen muss oder weitersuchen muss. Er sagt, dass in Christus alle Schätze in ihm liegen. Das Reichtum ist in ihm. Und genau da liegt die Gefahr in Kolossee. Die Leute dort standen wohl nicht in der Versuchung, Jesus abzulehnen. Ja, so verläuft der Verlust der Mitte meist gar nicht. Christus verschwindet selten mit einem Schlag oder mit einem Knall aus der Gemeinde. Viel öfter wird er einfach leiser. Er bleibt in Liedern, er bleibt in Gebeten, er bleibt in einer richtig schönen, frommen Sprache. Und doch verliert das Herz irgendwie an Gewicht. Da rücken andere Dinge nach vorne. Dann wird wichtiger, wie etwas wirkt, als dass der Herr geehrt wird. Dann beschäftigt einen mehr, was Menschen denken, als was Christus sagt. Dann bekommt das Neue, das Spannende, das Außergewöhnliche viel mehr Zugkraft als das schlichte Bleiben bei Jesus Christus. Oder es läuft komplett in die andere Richtung, das gibt es auch. Dann wird das Gewohnte so schwer, dass man es mit Treue verwechselt. Dann verteidigt man die eigenen Formen, den eigenen Stil, die eigene Prägung, woher man kommt, während die Freude an Christus immer kleiner wird. Und genau darum hilft uns vielleicht die Geschichte von Martha und Maria. Jesus kommt in ihr Haus. Martha dient. Sie sorgt dafür, dass alles läuft, top organisiert. Sie tut offensichtlich auch nichts Böses. Sie beleidigt den Herrn nicht, sie lehnt den Herrn nicht ab. Sie arbeitet, sie kümmert sich. Sie macht das, wo die meisten Menschen sie sogar dafür noch loben würden. Und doch sagt Jesus am Ende, dass Maria den guten Teil erwählt hatte. Martha bewegt sich immer in der Nähe von Jesus, immer rumherum und verliert dabei Jesus selbst aus dem Blick. Genau darin liegt die Schärfe dieser Geschichte. Das Gute, das wirklich Gute kann so groß werden, dass das Beste an den Rand gerät. Und das passiert auch in Gemeinden. Man kann sich immer wieder um Jesus herum bewegen und Jesus selbst innerlich aus dem Zentrum verlieren. Das kann über Musik passieren. Da redet man leidenschaftlich über Stil, über Lautstärke, Atmosphäre, über die Wirkung. Und während all das den Raum füllt, steht der Herr selbst blass in der Ecke. Das kann aber auch über Tradition passieren. Dann hängt das Herz so fest an den Gewohnten, dass man hat, dass man kaum noch merkt, wie sehr man Form und Treue miteinander verwechselt. Ich habe Gemeinden gesehen, die sich gespalten haben wegen Vorhängen. Das kann über Diskussionen geschehen. Dann arbeitet man sich an irgendwelchen Themen ab, die nicht das Zentrum sind und merkt gar nicht, wie arm die Seele dabei wird. Und hier wird der Text noch einmal sehr persönlich und stellt uns auch eine Frage in unser Leben hinein. Was nimmt dir im Herzen mehr Raum ein als Jesus selbst? Was hat mehr Zugkraft auf deine Gedanken? Wofür setzt du mehr Energie ein als für ihn? Was macht dich schneller unruhig? Was macht dich schneller begeistert? Was verteidigst du mehr mit Leidenschaft als deine eigene Freude am Herrn Jesus Christus? Oftmals zeigt sich bei diesen Gedankengängen genau da, wo die Mitte verrutscht. Gerade junge Erwachsene merken das oft sehr deutlich. Man lebt in einer Zeit, in der dauernd etwas Aufmerksamkeit um sich kämpft. Da ist die Leistung, die man bringen muss. Da ist die Zukunft, die unsicher ist. Da sind Beziehungen, da sind Vergleiche, da sind Erwartungen an einen selbst, dass das eigene Bild nach außen korrekt und wichtig ist. Und vieles davon schreit richtig laut. Christus drängt sich aber nicht auf. Darum kann auch ein Herz, das eigentlich an ihm hängen sollte, plötzlich von vielen anderen Dingen besetzt sein. Das heißt nicht, dass man unbedingt gottlos geworden ist. Versteht mich da jetzt nicht falsch. Aber man ist innerlich so voll geworden von so vielen Dingen, dass die Seele einen einfach nicht mehr trägt. Und genau deshalb ist dieser Text so ehrlich. Er holt uns nicht zuerst zu unserer Leistung zurück, zu unseren religiösen Verpflichtungen, sondern zurück zu der Person, die allein das Herz wirklich sammeln kann. Paulus schreibt das nicht, um die Gemeinde zu beschämen. Das müssen wir auch gleich denken. Er schreibt, um sie wieder zurückzuholen. Denn wenn in Christus die Schätze liegen, dann wird jedes Suchen neben ihm am Ende einfach arm sein. Du kannst dich mit vielen beschäftigen, du kannst viel wissen, du kannst diskutieren, du kannst planen, du kannst verteidigen, du kannst ordnen, du kannst gestalten, aber reich vor Gott wird die Seele nur durch Jesus. Und darum warnt Paulus auch im nächsten Vers: Dies sage ich aber, damit euch niemand durch überredende Worte täuscht. Verführung passiert oftmals mit Sprache, die klug klingt, mit Gedanken, die tief sprechen, mit Sätzen, die vielleicht sogar richtig Eindruck machen. Sie kommt selten mit einem Schild, ja, wo drauf steht: Achtung, Irrlehrer. Genau deshalb ist sie auch gefährlich. Und auch hier ist die Warnung weiter als nur auf Worte bezogen. Man kann auch durch Gewohnheiten getäuscht werden. Durch das, was in einer Gemeinde normal geworden ist. Durch das, was schon immer so gemacht worden ist. Es war vor 20 Jahren gut, es ist immer noch gut. Da täuscht euch nicht. Paulus ruft da die Gemeinde zur Nüchternheit. Nicht alles, was glitzert, das trägt auch. Nicht alles, was beeindruckt, nährt auch die Seele. Die entscheidende Frage ist viel schlichter. Bleibt Christus in der Mitte oder wird er einfach leise an den Rand gedrängt? Dann klingt etwas in diesem Vers, ja, etwas sehr Schönes an. Paulus schreibt, dass er sich über die Ordnung und über die Festigkeit ihres Glaubens an Christus freut. Das heißt, er sieht auch das Gute in der Gemeinde. Er schreibt nicht so, als wäre doch schon alles zerbrochen und die Gemeinde fällt auseinander. Er sieht ihre Standfestigkeit, er sieht Glauben und gerade deshalb ringt er weiter für diese Gemeinde. Denn was gesund ist, das muss bewahrt werden. Von dort aus geht er zurück zum Anfang und sagt: Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch weiterhin in ihm. Und das ist einfach ein ganz schlichter Satz. Aber er trägt sehr weit. Wie haben die Kolosseer Christus angenommen? Wie haben wir Jesus angenommen? Im Glauben. Als Bedürftige, als Menschen, die nichts in der Hand hatten, worauf sie sich vor Gott hätten stützen können. Sie brauchten Gnade, sie brauchten Vergebung, Rettung. Und Paulus sagt: Genau in dieser Haltung geht weiter. Das Christenleben tauscht seine Grundlage nicht irgendwann aus. Es beginnt nicht zuallererst mit Gnade und läuft später aus eigener Kraft irgendwie weiter. Es beginnt nicht in Abhängigkeit und geht dann über zu einer religiösen Sicherheit. Es beginnt mit Christus. Es beginnt mit Jesus. Und bleibt auch in Jesus. Und das ist einer der Punkte, an denen Christen leicht verrutschen. Geschieht mir auch. Dann muss ich mich aber wieder darauf besinnen, wer Jesus ist. Am Anfang wissen sie noch, wie sehr sie Jesus brauchen. Und später baut sich so leicht etwas anderes in den Vordergrund. Eigene Stärke, eigene Erfahrung, eigene Kontrolle, eigene Frömmigkeit. Und Paulus führt die Gemeinde zurück. So wie ihr empfangen habt, so lebt bitte auch weiter. Darum verwendet er diese Bilder: gewurzelt, auferbaut, gefestigt. Da malt er uns jetzt kein nervöses, flatterhaftes Christenleben aus. Er beschreibt ein Leben mit Halt. Ein Baum lebt nicht davon, dass er nur schön aussieht, dass er schöne Früchte trägt. Er lebt davon, dass seine Wurzeln ihn tragen. Ein Haus steht nicht wegen seiner Fassade. Es steht, weil sein Fundament hält. Und so ist es bei uns im Glauben auch. Und genau da wird der Text auch wirklich lebensnah. Viele Stürze in unserem Leben beginnen lange, bevor man sie von außen sieht. Das Wort Gottes, das wird noch gelesen. Aber es wird nicht mehr wirklich gehört. Das Gebet, das läuft weiter, die Gewohnheit ist da, der Gehorsam wird vertagt, ein andermal, die Freude an Christus wird einfach matter, Boah, schon wieder ein Gottesdienstplan. Ja, für was mache ich das denn? Nach außen bleibt dann wieder alles ordentlich, aber innen, dann wird es trocken. Dann wird es richtig trocken. Und Paulus ruft die Christen immer wieder an die Wurzel zurück. In Christus verwurzelt. Denn dort wächst die Festigkeit. Und dann fügt er hinzu, dass sie überströmend sein sollen mit Danksagung. Auch das gehört dazu, Danke zu sagen. Wo Christus in der Mitte bleibt, da wächst Dankbarkeit. Das geht gar nicht anders. Wer sieht, was ihm in Jesus geschenkt ist, wird nicht aufgeblasen sein. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Denn ein Christ, der in Christus verwurzelt ist, er staunt darüber, er dankt Jesus, er lebt nicht aus sich, sondern aus dem, was ihm geschenkt worden ist. Aber doch, dann wird Paulus wieder ernst. Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch Philosophie und Lernbetrug nach der Überlieferung der Menschen und nicht Christusgemäß. Und berauben ist ein sehr scharfes Wort. Es ist eigentlich nur das schönere Wort für klauen. Paulus behandelt falsche Lehre nicht als einen Schönheitsfehler. Das müssen wir immer sehen. Es geht immer um Verlust. Ein Mensch, eine Gemeinde verliert, wenn Christus aus der Mitte rückt. Denn die Einflüsse, die auf uns einprasseln, besonders in der heutigen Zeit, die sind nicht immer gut. Die Gemeinde verliert Gewissheit, der Mensch verliert Gewissheit, der Mensch verliert auch Frieden und die ruhige Kraft des Glaubens. Und wir müssen das ein bisschen unterscheiden. Der Vers betont besonders Philosophie und Psychologie, ja, jetzt, das von Philosophie abgeleitet ist. Aber Paulus ist nicht gegen Denken. Aber er setzt den Maßstab klar. Christus gemäß. Daran muss alles geprüft werden. Nicht darin, wie modern es klingt. Nicht darin, ob es geistlich wirkt. Nicht daran, ob es viele, wirklich viele faszinierend finden. Die Frage ist, ob es zu Christus passt. Will das Gott von mir? Ob es den Menschen überhaupt an Christus bindet oder den Menschen von Christus wegleitet? Und dann hebt Paulus in Vers 9, er hebt ihn so hoch, dass jede Suche neben Christus einfach nur arm wirkt. Er schreibt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist einer der größten Sätze im ganzen Neuen Testament. Das müssen wir uns vor Augen halten. Jesus ist nicht bloß ein Lehrer. Er ist nicht nur ein Vorbild, er ist nicht nur ein Helfer für unsere schweren Tage. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in Jesus begegnet uns Gott selbst. Und darum ist die Frage, ob Jesus genügt, gar keine Randfrage. Wenn dieser Vers wahr ist, dann ist Jesus nicht ein geistlicher Baustein unter vielen. Dann ist er der Herr. Und direkt danach, da folgt dieser kostbare Satz, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Und hier wird der Text sehr tief. Viele Christen leben mit einer innerlichen Unruhe. Sie glauben an Jesus, aber tief innen drin meinen sie doch, ihnen fehle noch etwas. Sie müssen noch ein bisschen treuer werden, noch heiliger, noch klarer, noch viel stabiler im Glauben, damit sie wirklich in Frieden vor Gott stehen müssten. Und Paulus sagt das direkt in diese Unruhe hinein. In Christus seid ihr zur Fülle gebracht worden. Das bedeutet nicht, dass Wachstum überflüssig ist. Es bedeutet auch nicht, dass der Weg der Heiligung zu Ende wäre. Aber es bedeutet etwas sehr Großes. Vor Gott fehlt dem, der in Christus ist, nichts, was zu seiner Annahme gehört. Was dir vor Gott fehlt, wirst du sowieso niemals aus dir selbst hervorbringen. Es liegt in Christus bereit. Tozer hat einmal geschrieben, dass nichts wieder in Ordnung kommt, bis das Herz die große Entscheidung trifft, dass Gott über allem stehen soll. Und genau darin liegt doch die Not vieler Christen. Nicht darin, dass sie Christus offen ablehnen, sondern darin, dass anderes im Herzen höher steigt als er. Solange das geschieht, bleibt auch diese Unruhe. Sobald Christus den Platz bekommt, der ihm gehört, dann kehrt Ordnung ein. Dann spricht Paulus auch anschließend von dieser Beschneidung und von der Taufe. Und da macht er jedem Einzelnen deutlich, dass mit einem Menschen, der Jesus angenommen hat, dass mit einem Menschen, dem Jesus, also wenn der Mensch Jesus gehört, wirklich etwas geschehen ist. Neues Leben hat begonnen. Dürfen wir niemals vergessen. Das bedeutet nicht, dass danach jeder Kampf vorbei wäre. Das wäre schön, ja, wenn wir Jesus annehmen würden und sagen, ja, jetzt ist rum. Aber es bedeutet, dass die alte Herrschaft nicht dieselbe geblieben ist. Der Mensch gehört nur dem Herrn. Die Taufe bekennt das sichtbar. Sie sagt, meine Hoffnung liegt nicht mehr in meinem alten Leben. Ich gehöre Jesus und ich lebe aus seiner Auferstehung. Und von dort aus geht Paulus mitten in das Herz des Evangeliums. Auch euch, die ihr tot wart in den Vergehungen, hat er mit ihm lebendig gemacht und uns alle Vergehungen vergeben. Und er benutzt bewusst dieses harte Wort Tod. Genau dadurch wird das Evangelium ja groß. Wer tot ist, der braucht auch Leben. Wer nur ein bisschen Hilfe sucht, sucht am Ende nur einen kleinen Helfer. Wer erkennt, wie verloren er vor Gott ist, versteht, warum Jesus retten muss. Aber dieses herrliche Wort, alle Vergehungen. Gott vergibt nicht nur einen Teil. Wie oft habe ich mit mir selbst gerungen und habe gesagt, Herr, das kannst du mir doch gar nicht vergeben. Das geht doch gar nicht. Doch, er vergibt gründlich. Und dann erklärt Paulus, wie das geschieht. Er spricht von einem Schuldschein, der gegen uns war. Und davon, dass Christus ihn ausgelöscht hat und ans Kreuz geheftet hat. Und da geht es um eine wirkliche Schuld vor Gott. Um etwas, das gegen den Menschen spricht. Und Paulus sagt, ausgelöscht, getilgt, gibt's nicht mehr. Und hier liegt die Kraft des Evangeliums. Christus beruhigt die Schuld nicht nur. Er trägt sie. Er schafft sie aus dem Weg. Am Kreuz fällt auf ihn, was uns hätte eigentlich treffen müssen. Darum ist das Kreuz mehr als ein Zeichen von Liebe. Es ist der Ort der Versöhnung. Der Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Und wenn Paulus sagt, dass der Schuldschein ans Kreuz geheftet worden ist, dann meint er damit, alles, was gegen den Gläubigen sprach, fiel auf Christus. Darum steht zwischen ihm und Gott keine Akte mehr. Nicht, weil der Mensch harmlos wäre und wir sind definitiv nicht harmlos, sondern weil Christus bezahlt hat dafür. Und dann, was folgt dann? Am Ende folgt der Sieg. Paulus schreibt, dass Christus die Herrschaften und die Gewalten entwaffnet hat und öffentlich zur Schau gestellt hat. Und da müssen wir eins verstehen. Die Reihenfolge, die ist wichtig. Zuallererst die Schuldschrift, dann die Entwaffnung der Mächte. Der Ankläger verliert seine Waffe dort, wo Christus die Schuld trägt. Das Kreuz sah aus wie die Niederlage und es sieht immer noch für viele Menschen wie eine Niederlage aus. Aber es war Gottes Triumph. Und damit führt Paulus die Gemeinde an den Punkt, an dem alles klar wird. Was sie vor Gott braucht, liegt in Jesus, denn dort ist Weisheit. Wenn man um Weisheit bittet. Dort ist Fülle, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Dort ist Vergebung, wenn man ehrlich auf den Knien von dem Herrn ist. Und dort ist Frieden. Und dort ist auch Sieg. Darum bleib bei ihm. Geh auch an Christus nicht vorbei. Such nicht neben ihm etwas, das er dir sowieso nur er alleine dir geben kann. Geh tiefer in sein Wort. Halte dich an ihm und vertraue ihm, dass er alles gut machen wird. Denn alles, was du vor Gott brauchst, ist in einer einzelnen Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Amen.